Herzlichen Dank, Anne, für die freundliche Einführung. Und herzlichen Dank an Boris Groys, der heute leider nicht hier ist, dafür, dass ich hier sein darf. Und natürlich danke ich auch dem HKW-Team für die Organisation der Reise. Und insbesondere danke ich Miriam, die mich hier so freundlich empfangen hat. Mein Vortrag? Nun, ich weiß nicht, wer hier im Saal gestern schon da war, aber wir hatten ganz spannende Diskussionen zum Thema Kosmismus und ob dieser eine Bewegung ist, eine kohärente philosophische Bewegung oder vielmehr doch ein historisches Konstrukt. Ich möchte mich in meinem Vortrag auf diese Diskussion beziehen. Und möchte mich insbesondere befassen mit der philosophischen Konzeptionalisierung der Avantgarde. Und da ist insbesondere der Konstruktivismus und der Produktivismus und die jüngeren Bewegungen, die mich interessieren. Denn wenn wir uns den Diskurs in der Kunstgeschichte und in der Kunsttheorie insgesamt anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Bewegung auf zwei Weisen in der Regel präsentiert wird. Zum einen haben wir Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass Ideen wie Konstruktion, Tektonik, Konstruktion, visuelle Orientierung, Produktion und Lebensentwicklung zu tun haben mit einer Theorie des sozialen Konstruktivismus. Und wir haben gestern ja auch eine ganze Menge Referenzen hier im Raum gehabt zu diesem Thema. Es ging um den nietzscheanischen Vitalismus und anderes. All diese Ideen, nun, manche gehen davon aus, dass wir es hier mit einer erzwungenen, totalitären Idee zu tun haben, die sich darauf bezieht, dass eine neue soziale Ordnung mit Gewalt umgesetzt werden soll. Und dann gibt es natürlich die Kontroverse auf intellektueller Ebene und die Frage, haben wir es hier mit einer reinen ästhetischen Frage zu tun oder ist es mehr und anderes, die Idee der Ästhetik, dann wiederum ist natürlich eng verbunden mit der modernen westlichen Sichtweise der Kunst. Dann haben wir aber Lizitsky und andere, die am stalinistischen Projekt beteiligt waren, die gereist sind, die fotografiert haben, interessante Aufnahmen von Kunstwerken und anderen Standorten und Manifestationen des Stalinismus gemacht haben, Gebäude und anderes. Und die Frage ist, was machen wir aus dieser Kontroverse? Die theoretische Auseinandersetzung lautet in der Regel wie folgt. Es gibt hier die gute, geordnete, konstruktivistische Herangehensweise an die Kunst. Und dann gibt es aber eine spätere, vulgärere, brutalere Variante, die mit dieser ästhetischen, schönen Sichtweise der Kunst bricht. Die Idee der Produktion im Produktivismus antizipiert sozusagen den Stalinismus, die Camps und so weiter, feiert die Arbeit und feiert damit auch den utilitaristischen Ansatz gegenüber der Kunst. Wir sehen damit, dass dieses vitalistische Denken auch mit Blick auf den neuen Menschen aufkommt. Das ist hier natürlich sehr schematisch dargestellt. Das ist geradezu karikaturesk, wie ich das jetzt hier in aller Kürze schildere. Aber in jedem Falle ist es so, dass wir in jüngerer Zeit bei Christina Kjaye und Marina Guf ein neues Interesse an diesem Produktivismus finden. Bis dato gibt es weniger Bezugnahme auf diese Bewegung. Das unterscheidet sich natürlich nochmal. Der englische Kontext ist hier noch einmal ein anderer als der italienische und der deutsche. Im englischen Kontext jedenfalls wird die Avantgarde in einem ganz anderen Kontext häufig gesehen. Ich möchte aber vorschlagen, dass wir diesen Rahmen gar nicht weiterentwickeln. Und ich würde vorschlagen, wir verändern ein bisschen den Fokus. Wir verschieben den Blickwinkel und wir entwickeln eine andere Genealogie, eine andere als die, die wir im Konstruktivismus und im Produktivismus finden. Und wir verbinden diese Theorie, diese Philosophie mit den Ideen von Alexander Bogdanov, der einer der Schattenmänner sozusagen ist. Wir können ihn sehen als eine wichtige konzeptionelle und philosophische Referenz begreifen, der eine wichtige Bedeutung hat für die Konzepte, die ich eingangs genannt habe, Konstruktion, Tektonik, visuelle Orientierung, Produktion und Lebensentwicklung, Life Building. Betrachten wir also etwas genauer seine Philosophie und schauen wir, wie sich diese einbettet in dem Kontext, mit dem ich mich befasse. Insofern habe ich drei Teile in meinem Vortrag. Ich möchte zunächst einmal etwas sagen über die Philosophie von Alexander Bogdanov. Zeige dann kurz auf, wie seine wichtigsten philosophischen Annahmen einen Beitrag geleistet haben zur Entwicklung der konstruktivistischen und produktivistischen Theorien. Und werde dann über Andrei Platonow sprechen. Wir haben ja bereits von ihm gehört. Und insofern muss ich ihn nicht mehr ausgiebig vorstellen, aber ich beziehe mich auf ihn im Zentrum meines Vortrags. Zuvor spreche ich aber über Bogdanov. Wir wissen, dass er Anhänger und Begründer einer spezifischen philosophischen Strömung im russischen, im sowjetischen Marxismus war. Ich nenne diesen Empirio-Marxismus. Gleichzeitig war Bogdanov der Begründer der Proletkult-Bewegung, die Ateliers und Bildungsprogramme und wissenschaftliche Vereine betrieb. Das war eine durchaus populäre lokale Tradition, dieser empirizistische Marxismus. Und Bogdanov verfügte in der Kunstszene über große intellektuelle Autorität. Platonow wiederum war Autor und Ingenieur. Er war Aktivist und Verfasser philosophischer Essays. Er schrieb einen berühmten Roman mit dem Titel Chevengut. Das war ein Roman über die postrevolutionären Jahre und ebenfalls das Buch The Foundation Pit, das sich auseinandersetzt mit dem politischen Programm der Kollektivierung. Platonow folgt Bogdanov in seiner Philosophie, in seinen Romanen und sonstigen Schriften, ist aber auch beeinflusst von den Theoretikern des Produktivismus und des Konstruktivismus. Arvatov, Tarabukin und Gan, sie waren ebenfalls Proletkult-Mitglieder. Oder Eisenstein, Tretjakov und Rodchenko, die mit den Proletkult-Ateliers zusammenarbeiteten. Das sind natürlich relevante Aspekte, die eine Rolle spielen, wenn man diese unterschiedlichen Bewegungen vergleichen will mit Bogdanows Philosophie, die sich natürlich drastisch unterscheiden von der Philosophie, aber auf ihrem Hintergrund zu sehen sind. Die englischsprachige Theorie hat sich nichtsdestoweniger nie intensiv mit Bogdanows Philosophie auseinandergesetzt oder Proletkult als wichtige intellektuelle und philosophische Referenz gesehen. Und deswegen glaube ich, dass viele Kunsthistoriker sich ganz bewusst dafür entschieden haben, Bogdanow insgesamt nicht zu diskutieren. Sein wichtigstes philosophisches Werk, das ins Englische nicht übersetzt wurde, trägt den Titel Empiriomonismus, Artikel zur Philosophie. Er schrieb dieses Werk 1905/6. Es sind 3 Bände. Und er beginnt zunächst einmal mit der Betrachtung der Subjekt-Objekt-Dualität, einem wichtigen Thema in seinem Milieu. Und er beginnt mit der grundlegenden empiristischen Annahme, dass die Erfahrung der Außenwelt in den Konjunktionen der Attribute des Objekts angelegt ist. Das heißt, es geht eben nicht um das Objekt selbst, sondern um die Attribute. Und wenn dieses zerfällt oder wenn diese zerfallen, dann vermittelt das auf elementare Weise ein Gefühl für Raum, Zeit, Farbe, Form und Größe. Allerdings sind die Elemente der Erfahrung, also genau diese Attribute, Empfindungen, nur in einer psychischen Realität, während die gleichen Elemente als Attribute zu psychischen Körpern gehören. Mit anderen Worten, sie sind miteinander verbunden und beziehen sich auf andere Weise aufeinander. Die Verbindung zwischen beiden sollte als komplexe Einheit verstanden werden, die sich als ein Austausch von Gefühlen und Eigenschaften in einem Umfeld entfaltet, das selbst in dieser Subjekt-Objekt-Differenzierung neutral ist. In dieser Kontinuität bilden sich unterschiedliche Beziehungen heraus. Zum einen eine Reihe von Beziehungen, die zu Gefühlen, Empfindungen führt, auf der anderen Seite Attribute und dann ein Austausch zwischen den Gefühlen und den Attributen, die dann zu globalen Formen und Objekten führen. So löst Bogdanow die Subjekt-Objekt-Spaltung. Er schlägt die Idee der Konnektivität genau in diesem Umfeld vor. Die Umwelt ist dann der Vermittler eines andauernden Prozesses der Komposition der psychophysischen Serien in die Lebenskomplexe und ein monistischer Gesichtspunkt hinsichtlich der ansonsten heterogen selbstorganisierten Struktur der psychischen und physischen Gestaltung der Lebenskomplexe. Form, Größe, Farbe bilden also diese Lebenskomplexe, die, wenn sie in der sozialen Realität erscheinen, eben auch als heterogen selbstorganisierte Strukturen der psychischen und physischen Gestaltung eben dieser Lebenskomplexe verstanden werden können. Bogdanow selbst formuliert das wie folgt: Das Universum präsentiert sich uns als endloser Strom strukturierender Aktivität der Äther, der elektrischen und Lichtwellen, war vermutlich dieses originäre, universelle Umfeld, aus dem sich die Materie mit ihren Kräften kristallisierte. Wir sprechen hier von den kosmischen Elementen in Bogdanovs Philosophie. Auf der untersten Ebene ist das dann das, was Philosophie und Wissenschaft interessiert. Im Materialismus handelt es sich ja um eine abstrakte Diskussion des Themas Objekt und Subjekt, und Bogdanov versucht, diese physische Theorie des Universums und der Materie in diesen Kontext einzufügen, um dann ein anderes Verständnis zu generieren vom Materialismus selbst. Er redet dann aber nicht von Substanz, sondern vom Universum und von den kosmischen Partikeln, die diese Lebenskomplexe generieren. Und damit baut er sozusagen eine Brücke zu den kosmistischen Theorien. Die Frage ist, wie sich dieses Universum nun weiterentwickelt, ausgehend von diesen spontanen Prozessen hin zu strukturierten Lebensformen. Und hier ist natürlich die Frage, welche Handlungsmacht hat die soziale Ordnung? Das Subjekt wird ersetzt durch die Idee der sozialen Ordnung, die sozusagen die höchste Ebene der Organisation darstellt im Vergleich zu den spontanen, elementaren Strukturen, die die natürliche Ordnung prägen. Das ist ein rationalistisches Prinzip, was hier wirkt. Die soziale Ordnung ist rationaler, ist in der Lage, rationale Objekte zu strukturieren, zum Beispiel Infrastruktur, Baustellen, Konstruktionsstätten. Das aktive Handeln des Sozialen besteht also in der rationalen Organisation auf dieser Ebene. Das ist ebenfalls etwas, was als kommunistische Struktur daherkommt. Eine Struktur, die auf den kommunistischen Grundsätzen basiert. Und hier haben wir sozusagen die Fusion empiristischer Prinzipien und Überzeugungen mit einem abstrakten marxistischen Hintergrund und Bogdanov bei der Lösung dieser Probleme. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen ihm und der klassischen empiristischen Position insofern, als er davon ausgeht, dass das Objekt nicht gegeben ist, sondern historisch geformt ist. Das heißt, die Vorstellung von Größe, Farbe und so weiter ist nicht historisch gegeben, sondern wird historisch gebildet. Damit wird die Farbe erst zu einem Objekt der Erfahrung nach der Erfahrung der Bildung des Objekts. Und das ist das Lieblingsbeispiel, das Bogdanov in diesem Zusammenhang nennt. Er sagt, wenn du zum Beispiel einen roten Ziegelstein bauen willst, dann musst du natürlich eine Idee von einem Ziegelstein haben und auch eine Vorstellung vom Rotsein. Diese Idee vom Rotsein stammt aber aus einzelnen Partikeln und Elementen, die gemischt werden, so dass eine Farbe entsteht. Wir nennen dann diese Farbe Rot und erst danach haben wir die Idee des Roten und erst danach nehmen wir rote Objekte wahr. Ansonsten wissen wir ja gar nicht, was Rot ist. Das ist also etwas, was rein historisch konstruiert wird als Idee. Das menschliche Handeln strukturiert also die Wahrnehmung und auch die Objekte und auch die soziale Ordnung. So gesehen ist das auch eine sehr konstruktivistisch-organisatorische Ontologie. Es gibt ein anderes Zitat von Bogdanov, die sich bezieht auf die Praxis dieses großen sozialen Organismus, der, so Bogdanov, nichts anderes ist als Weltenbau, World Building. Diese konstruierte Welt, die sich weiter im Prozess der Konstruktion befindet, ist die großartigste und perfekteste, die wir kennen. Der Gestalt ist unser Bild der Welt. Eine durchgehende Serie von Formen der Organisation, von Elementen, von Formen, die sich in der Auseinandersetzung und Interaktion entwickeln, die keinen Beginn in der Vergangenheit und kein Ende in der Zukunft aufweisen. Aus diesem Grund entspricht Bogdanovs Kunsttheorie der gleichen Organisationsorganisation. Und ich zitiere hier aus seinem Buch Tektologie, das wurde ins Deutsche und ins Englische übersetzt. Bogdanov schreibt hier: Künstlerische Kreativität, die häufig mit Kognition verbunden wird, findet sich in vielen Werken der Literatur, Poesie und Malerei. Sie strukturiert Verständnis, Gefühl und Emotion nach eigener Methodik. In der Kunst sind die Struktur der Idee und die Struktur der Dinge untrennbar miteinander verbunden. Die architektonische Konstruktion, eine Statue oder ein Gemälde mag als System tote Elemente betrachtet werden, Stein, Metall, Leinwand und Farbe. Doch die lebendige Bedeutung der Kunstwerke gehört zu den Komplexen der Bilder und Emotionen, die sie in der menschlichen Psyche zum Leben erweckt.
Of images and emotions to which they give life in a human psyche. So it is not hard, I think, to see that Bogdanov's world building.
Wir erkennen unschwer eine Nähe von Bogdanovs World Building zu den produktivistischen Figuren des Lebenserbauers und Ingenieurs und Konstrukteurs. Kunst ist die Arbeit des Formens und Komponierens eines Objekts entsprechend der Nützlichkeit einer Farbe oder Form, schreibt Ossip Brik. Im Manifest des Konstruktivismus liefert Alexei Gann ein dreiseitiges Zitat Bogdanovs, um ein Argument zur Wichtigkeit von Struktur und Produktion zu stützen, das aus Bogdanovs Denken stammt. Gann behauptet, dass die materielle Produktion die gegenständliche Kunst ersetzt. Die neue Produktionsweise rettet ausschließlich zweckgebundene künstlerische Arbeit und die formalen Grundlagen der Kunst wie Linie, Flachheit, Volumen und Aktion. Der Konstruktivismus ist Bogdanovs Organisationswissenschaft, die eine Form für die Organisation und Zementierung des Massenarbeitsprozesses in der gesamten gesellschaftlichen Produktion sucht. Man könnte daraus schlussfolgern, dass die berühmten drei Disziplinen des Konstruktivismus, Konstruktion, Faktura und Tektonik, umfassend den Organisationsprinzipien entsprechen. Es gibt andere, komplexere Objekte in der Fabrikproduktion und in der Kunst, die wir hier konsultieren könnten. Aber das Prozedere ist das gleiche. Es ist ein Prozess der Extraktion von außen der Attribute und der spezifischen Objekte, die dann konstruiert werden, Teil der Konstruktion werden, damit die anderen Attribute, Größe, Volumen und so weiter, entsprechend sich manifestieren können. Der Konstruktivismus ist eine Organisationswissenschaft. Das lesen wir im Konstruktivismus-Buch. Und es geht dabei darum, dass selbst die wichtigsten Disziplinen des Konstruktivismus, die Gann in seinem Buch diskutiert, also diese drei Disziplinen, Konstruktion, Faktura und Tektonik, den Grundsätzen der Struktur der Organisation entsprechen. Faktura ist der Prozess der Extraktion und Produktion der Naturelemente. Also wie das Beispiel vom Ziegelstein und der roten Farbe belegt, während Konstruktion das Aggregat der Komplexe von Elementen in einen zweckgebundenen Organisationsplan darstellt. Und das ist dann die Tektonik, sagt Gunn. Und die organisationsorientierte Perspektive reißt Nikolai Zuzak, der ja auch bereits angesprochen wurde und der Mitglied der LEF war, als grandiose Kosmogonie eines allumfassenden Life-Building, Lebensbaus. Und ich zitiere Zuzak, der sagt, Menschen, die Kunst aus dem Blickwinkel des kommunistischen Monismus betrachten, kommen unweigerlich zur Schlussfolgerung, dass Kunst nur eine quantitative, individuelle, temporäre und vor allem emotionale Methode des Life-Building ist. Als solche kann sie nicht isoliert bleiben oder autark gegenüber anderen Ansätzen der Lebensbildung stehen. Nikolai Tarabukin in The Artist in a Club, ein Buch aus dem Jahr 1926, wiederum versteht die Organisation von Emotionen in empiristischen Begriffen als Orientierung eines Subjekts im natürlichen und sozialen Umfeld. Ein Künstler kopiert nicht, sondern organisiert die Natur auf der Leinwand. Er baut eine Landschaft nach den Regeln der Komposition. Die Malerei etabliert einen spezifischen Blickpunkt für den wahrnehmenden Betrachter. Der Künstler strukturiert unsere visuelle Orientierung, schreibt Tarabukin. Die Künstler organisieren also unsere emotionalen und perzeptiven Prozesse. Und das Ganze findet sich natürlich auch eingebettet im kommunistischen Kontext. Hier zitiere ich Tarabukin, der eben schreibt, dass der Künstler unsere visuelle Orientierung strukturiert. In einem frühen Proletkultartikel, Proletarische Poesie aus dem Jahr 1922, konstatiert Andrei Platonow, dass proletarische Kunst mit der Organisation der immateriellen Dinge beginnen muss. Die Organisation der immateriellen Dinge beinhaltet für ihn auch Perzeption, Wahrnehmung, aber eben auch Bilder und Symbole von Dingen und Worte. Das ist also der wichtigste Aspekt für den Künstler. Platonow unterscheidet drei Elemente eines Wortes wiederum: Idee, Bild und Klang. Die Organisation der Poesie entsprechend den triangulären Eigenschaften eines Wortes dann ist der Prozess der Zusammenstellung aller Gefühle und Sinne in einem Gedanken. Und das versteht er unter kommunistischer Wahrnehmung oder Sensibilität, die Wortwerdung des Gedankens, die sowohl die Sensibilität als auch die proletarische Erfahrung bewusst macht. Der Proletarier, der bisher in der Geschichte keine Handlungsmacht hat, wird hier eingefügt und das Ganze wird neu arrangiert im formalen Denken. Und von der Organisation der triangulären Worte in Gedanken bewegt sich dann die Menschheit weiter zur Organisation von Materie und zum Weltbau. Und eine ähnliche Aufgabe findet sich auch im Radioohr zum Beispiel, eine Organisation des Hörens und der Wahrnehmung von Klängen. Im kommunistischen Sinn oder in kommunistischer Ausrichtung oder Orientierung. Hier haben wir also ebenfalls eine Neuanordnung der Bilder. Es wird verwendet eine spezifische Form von Montage, um eine Mentalität der Welt zu zeigen und aufzuzeigen, wo das Proletariat in dieser Welt steht. Hier haben wir eine Verbindung auch zwischen Platonow und Wiatow. Also dieser Verweis auf Bogdanows Philosophie. Kunst beginnt mit der Organisation der Sinne und fährt mit der Organisation von Materie fort. Und hier spielt wiederum die Rolle des Künstlers eine wichtige Rolle für Platonow, der in dieser Hinsicht keinerlei Illusion hatte. Für Platonow ist die Aufgabe der Organisation, der Wahrnehmung und Sensibilität eine ganz wichtige, um das Proletariat zu zeigen, wie es ist, wo es steht. Und er sieht das als eine durchaus große Aufgabe, aber es ist eine erste Aufgabe nur, denn davon ausgehend wird weitergegangen und dann beginnt man erst mit der Organisation der Sinne und hier entdecken wir wieder eine ganz enge Verbindung zwischen Platonow und Bogdanow. Das Metall ist ein Faktor, der beide ebenfalls verbindet. Hören wir einen kleinen Auszug aus einer Sci-Fi-Geschichte Platonows. Das Unmögliche. Der schwedische Physiker Arrhenius vertritt eine schöne und faszinierende These zur Entstehung des Lebens auf der Erde. Er nimmt an, dass das Leben weder ein lokales noch ein terrestrisches Phänomen ist. Es transportiert uns von anderen Planeten durch riesige ewige Räume in Form der kleinsten und elementarsten Kolonien von Organismen. Daraus lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt keine Bedingungen im Universum, an die sich das Leben nicht anpassen könnte. Wenn die Bedingungen katastrophal sind, lässt sich das Leben auf unendlich kleine Größe vereinfachen, um stabiler und dauerhafter zu sein. So lässt sich das Leben retten. Vielleicht sind Atome und Atome von Atomen, Elektronen, die gleichen Mikroorganismen, jedoch nur in ihrer liminären ursprünglichen Form. Ähnliche Überlegungen zu Atomen und Elektronen finden sich auch in Popovs Science-Fiction-Geschichten. Seine Theorie umfasst ein Verständnis von lebendiger und toter Materie. Die Materie ist tot, doch es gibt eine lebendige Einheit in den Elektronen. Das Zentrum der Atome ist mit Materie gefüllt und besteht aus toten Elektronen, die den Lebenden als Nahrung dienen. Die Lebenden essen also die Toten, um zu wachsen. Und das ermöglicht dann die Produktion von Eisen oder anderen Stoffen. Und dieser Prozess kann natürlich beschleunigt werden, indem man die Zufuhr von Elektronen, die Fütterung mit Elektronen, wenn man so will, beschleunigt. Das Ganze führt aber zur Katastrophe. Die unmittelbar droht, wenn einfach zu viel Eisen produziert wird. Es ist also diese Science-Fiction-Geschichte, die die Thematik aufgreift und sehr spannend ist in dieser Hinsicht. Diese lebendige oder elementare Einheit selbstorganisierter Materie ist, so Platonow, eine Substanz der Existenz. Also eine Veschestwo der Existenz. Und das russische Wort Veschestwo ist seltsam und besonders, denn es bedeutet sowohl Materie als auch Substanz oder Ding oder Materialität und Stoff. Veschestwo erscheint in der englischen Übersetzung zum Beispiel als Substance oder Essence oder Thing oder Object, wobei die Übersetzung natürlich vom Kontext abhängt. Interessant ist, dass die Wurzel des Substantivs Veschestwo Vesch ist, das heißt Ding. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der avantgardistischen Diskussion über Objekte. Das heißt, Vesch ist ein Ding, ein Objekt. Essenced Sushnost ist ebenfalls ein Begriff, der eng verwandt ist mit Veschestwo. Umgekehrt ist Veschestwo eng verwandt mit dem Wort Existenz. Wir haben also hier eine durchaus parallele Verwendung des Wortes Weschestwo in der russischen Sprache. Und das ist ganz und gar nicht ungewöhnlich, dass das so ist. Und manchmal werden diese Begriffe auch durchaus noch synonym verwandt. Platonows Weschestwo hat also viele Gesichter. Es ist ein lebendiges Material, es ist die Materialität des Körpers, es ist die Substanz der Existenz. Und wir können auch hingehen und sagen, das Weschestwo, das ist, was im Deutschen als Stofflichkeit bezeichnet wird, Materialität. Das ist also eine ganz seltsame materialistische Herangehensweise an den Begriff und eine spezifische philosophische Grundlage für Platonow, die sich auch in seinen Romanen wiederfindet. Es gibt da zum Beispiel im Foundation Pit eine Szene, in der der Protagonist Worschef sammelt, also die Objekte Vichy des Unglücklichseins und des Obskuren. Vichyswo erscheint hier als Erinnerung an ein Wesch, an ein Ding, als Überrest des in der Vergangenheit Konsumierten. Diese seltsame Praxis des Aufsammelns von Blättern, Müll und zerstörten Objekten einer materiellen Kultur manifestiert den Akt der Neuzusammensetzung und Aufsammlung von Materie. Und in Bogdanows Terminologie steht Worschef für die Strukturierung des Lebens, also das Weschestwo der Existenz, in seine Elemente Veschi. Bei Fjodorow hingegen verweist es auf das Sammeln der toten molekularen Teile, die es in der Zukunft wieder zu beleben gilt. Daher meint ein Ding etwas Konkreteres, ein Objekt materieller Kultur oder ein Produkt der Arbeit, die aus dem Weschestwo geformt oder neu zusammengesetzt werden muss. Die folgende Passage aus Platonows Notizen erläutert die Verwendung des Weschestwo der Existenz im politischen Kontext, die auch eng verbunden ist mit dieser Idee der Reanimation, der Wiederbelebung mit Blick auf die proletarische Kultur. Es geht also darum, diese Elemente zusammenzufügen, sodass sie am Ende als Totalität der Erfahrung vermittelt werden. Weschestwo ist also essentiell, um das Denken und die körperliche Erfahrung ganz konkret zu verstehen und auch den Bezug zur Arbeit zu sehen. Wir können also den avantgardistischen Appell an die Produktion der Dinge auch in dieser Hinsicht verstehen. Und vielleicht erinnern Sie sich auch an Welsch, das ist ein Journal von Lidzicki, was ebenfalls spannend wäre zu betrachten mit Blick auf die Reflexion des Kommunismus und der kommunistischen Objekte und auch zur Frage der Objekte, der Objektivität und der Entfremdung. Alles Themen, die die Avantgarde aufgegriffen hat im Zusammenhang mit dieser organisatorischen Ontologie, die mit Platonow und Bogdanow zu tun hatte. Betrachten wir also noch einmal kurz die Foundation Pit, den Roman. In der das Proletariat gesehen wird in Zusammenhang mit der Produktivkraft und der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse wird in der Foundation Pit definiert als jene, die schweigend nützliche Substanz Weschestwo herstellen. In Chevengur sind es diejenigen, die durch die Weschestwo des arbeitenden Proletariats vervielfacht wurden. Vielen Dank.
Yeah, thank you, Maria.
Vielen Dank, Maria. Ich würde hier gern eine Verbindung herstellen zu dem ersten Vortrag. Vielleicht können wir auch da später noch mal drüber reden. Es schien mir so zu sein, als ob eine Verbindung gibt zwischen der Vorstellung der Zukunft über den Modellbau und die Überlegung, die Reflexion des sich selbst organisierenden Flusses, also diese Organisationsprinzipien der Kunst als solche, sich vorzustellen, zu reflektieren. Ich denke, das ist eine gute Beziehung, die sich hier finden lässt zwischen den Vorträgen für die Diskussion dann später.